Ich freue mich, dass ihr gekommen seid, auch wenn es am Samstag vielleicht etwas früh ist. Manche Person wird diese Vorträge dann sicher noch im Internet hören oder auf CD. Man kann ja auch CDs mitnehmen. Die Vorträge werden auch aufgezeichnet und auf der Homepage der Gemeinde sollte dann auch der Text da sein, vorhanden sein, hochgeladen werden, sodass man alles in Ruhe auch nachlesen kann, wenn man will. Manchmal braucht es ja beides. Ich möchte an dieser Stelle aber noch auf Bücher hinweisen, hinten im Kinderzimmer. Wer mein neues Buch auf Jesus-Spuren im Heiligen Land noch nicht gekauft hat, der darf es heute noch tun. Hinten im Zimmer und noch ein paar andere Bücher. Dürft gerne schauen, es sind auch Bücher offen, damit man mal reinschauen kann. Es gibt noch ein Hardcover, eine Hardcover-Version, die kostet etwas mehr. Ein schöner neuer Flyer für eine Griechenland-Studienreise nächstes Jahr im September, die ich mitleite mit meinem Kollegen zusammen. Das ist doch schön. Dürft ihr gerne mal mitnehmen. Vielleicht kommt ihr damit. Griech Israel wird dann auch wieder bald bis Ende Jahr wohl erscheinen. Dann möchte ich noch auf meinen Predigtvortrag vom 29. Juli hinweisen. Ist im Internet auf der Homepage noch nachzuhören, wo es um Werteerziehung ging. So quasi als Grundlage für das, was ich heute ausführen will, kann man dort immer noch nachhören und auch nachlesen. Ich selbst bin Theologe, Exeget, Bibelausleger, nicht Pädagoge und habe mich deswegen vor allem an meinen früheren Professor oder Dozenten und späteren Kollegen, Professor Armin Mauerhofer, angelehnt an sein Buch Pädagogik auf biblischer Grundlage beziehungsweise an seine Vorlesungen, die ich damals bei ihm besucht habe. Also ist ein bisschen gestohlen, aber das darf man ja auch. Soll einfach dazu stehen, nicht geistiges Gedankengut stehlen und nicht Quellen nachweisen. Also schriftlich habe ich das auch alles gemacht. Heute noch die Buchseiten genau eingetragen, damit man auch weiß, wo man das nachlesen kann. Der erste Teil wird wohl etwas länger dauern, bis 8 Uhr kurz danach, und der zweite Teil wahrscheinlich etwas kürzer, so schätze ich das ab. Wir können dann eine Pause einlegen. Erziehungsziele. Es geht nicht um Erziehungs- oder um pädagogische Prinzipien, zum Beispiel Strafe. Strafe ist kein Erziehungsziel, ich möchte es einfach klar haben. Wenn ich heute nicht über Strafe spreche, liegt das ganz einfach daran, weil Strafe kein Erziehungsziel ist. Nein, wer Strafe als Erziehungsziel hat, der liegt falsch. Also das kann es nicht sein. Aber was sollen wir denn für Erziehungsziele verfolgen? Ja, wenn man nach Rom fahren will, dann hat man ein Ziel. Wenn man kein Ziel hat, dann kommt man irgendwo hin. Aber sicher nicht dahin, wo man will. Also man hat ja kein Ziel, wo man hin will. Und deswegen braucht es Ziele. Inwiefern wir sie dann immer vollständig zu unserer Befriedigung verwirklichen können, das ist eine andere Frage, aber es braucht Ziele. Auch in der heutigen Pädagogik hat man Ziele. Ich stelle sie mal ganz kurz vor nach den Büchern, die ich da konsultiert habe oder auch nach dem, was wir so als Eltern erleben, was heute eben Ziele sind in den Schulen und so weiter. Erstens die Emanzipation Das heißt, die Befreiung aus einer vermeintlichen Unterdrückung, sehr oft scheint sie mir vermeintlich zu sein, obwohl es ja auch echte Unterdrückung gibt. Also Emanzipation, Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung, kritisches Denken, Fähigkeit zum Widerstand, was auch immer, Chancengleichheit, enthemmte Sexualität und Sozialisation. Das sind einige wichtige Erziehungsziele. Sozialisation, zum Beispiel Behaviorismus, wo man sich einfach der Gesellschaft dann anpasst. Das Problem ist, wenn der Mensch Gott aus dem Spiel nimmt, dass er dann selbst der Maßstab ist für die Erziehungsziele in diesem Fall. Der Mensch, entweder der einzelne Mensch oder die Gesellschaft. Zum Beispiel bei der Sozialisation. Oft sind es ja dann Mischformen, wo man beides miteinander vermischt. Sozialisation mit individualistischer Selbstverwirklichung. Die will man natürlich auch, aber auch irgendwo, dass es in der Gesellschaft passt. Schlussendlich lassen diese Erziehungsziele aber oft den Menschen leer zurück und führen nicht zu einer gesunden, harmonischen Erziehungsentwicklung. Selbst die Sozialisation lässt den Menschen schlussendlich leer zurück, wenn einfach das gut und angestrebt wird, was der Gesellschaft nützt, nützen Anführungszeichen. Und wenn Christen, das muss man auch deutlich sehen, wenn Christen sich einfach der Gesellschaft anpassen, können sie nicht mehr Licht und Salz sein, was Jesus sagt. Ihr seid Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn wir uns einfach anpassen, sind wir das nicht mehr. Wir brauchen kritisches Denken, komm darauf zurück, aber wir brauchen auch kritisches Denken, das sich mit den Strömungen kritisch auseinandersetzt. Also all diese Erziehungsziele, gelöst von der Bibel, von Gott, lassen den Menschen leer zurück. Die Folgen sind Neurosen, Psychosen, Suchtverhalten, Terrorismus, Jugendsekten vermehrt. Warum? Weil die Jugend irgendwo nach einem Halt greift. Und dann finden sie oft Zuflucht in den Sekten, weil sie den Halt anderswo nicht mehr finden. Das ist ganz wichtig, dass wir das sehen. Der Mensch braucht klare Ziele, auch für die Erziehung, und es braucht auch absolute Maßstäbe oder einen absoluten Maßstab, und diesen finden wir in der Bibel. Das Ziel ist nicht nur einfach Anpassung, das Ziel ist aber auch nicht einfach Rebellion, nicht der autonome Mensch, nicht der völlig abhängige Mensch, sondern der mündige Christ in absoluter Abhängigkeit von Gott. Das ist ein wichtiges Ziel. Der mündige Christ, lesen wir zum Beispiel Epheser 4, 13 bis 14, heute noch gelesen. Der mündige Christ, der nicht hin und her geworfen wird von jedem Wind der Lehre, in der ganzen Abhängigkeit zu Gott. Und weil Gott hier ganz zentral ist, möchte ich auch zentral auf dieses Thema eingehen. Zuerst Gott als Vater kennenlernen und dann möchte ich ausführlich auf die Ebenbildlichkeit Gottes eingehen, die Ebenbildlichkeit des Menschen, die Gottesebenbildlichkeit des Menschen. Es ist von zentraler Bedeutung, dass Gott Vater ist in der Bibel. In Epheser 3, Vers 15 schreibt Paulus, geht da um das Gebet. Paulus sagt, ich beuge meine Knie zu dem Vater hin, nachdem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden genannt wird. Das bedeutet offenbar, dass Gott das Vorbild ist für jedes Vatersein auch auf Erden. Vatersein hier nicht nur im Sinn von Zeugen, sondern im Sinn von Verantwortung übernehmen. Gott übernimmt Verantwortung. Es geht um eine Beziehung. Gott ist unser Vorbild. Wir lesen Psalm 103, Vers 13, diese bekannte Aussage: Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt der Herr sich derer, die ihn fürchten. Also hier scheint fast der menschliche Vater das Vorbild für Gott zu sein, in Wirklichkeit. Das ist ja nur ein Vergleich. Gott tut das ja viel mehr. Umgekehrt soll Gott unser Vorbild sein, wie Jesus das sagt in Lukas 6, Vers 36. Wie euer Vater im Himmel barmherzig ist, so sollt ihr barmherzig sein. Wir sollen also als Väter und Mutter, schließt, denke ich, beide mit ein, von Gott lernen, Eltern zu sein. Und da steht im Zentrum vor allem die Liebe Gottes und die Barmherzigkeit Gottes. Und das heißt, dass wir zuerst einmal als Eltern zu lernen haben, bedingungslos zu lieben. Bedingungslos zu lieben. Das ist für die gesunde Entwicklung der Kinder grundlegend. Ich werde immer wieder, denke ich, darauf zurückkommen, dass die Gewissheit, dass man geliebt ist, auch wenn man Fehler macht, dass man angenommen wird, das ist grundlegend und das ist das Problem heute in vielen. Also es war schon oft ein Problem, ich denke schon immer, seitdem es die Sünde gibt. Wir lernen also von Gott, bedingungslos zu lieben. Das heißt, keineswegs alles zu tolerieren oder gut zu heißen. Darf man nicht vermischen, im Gegensatz. Bedingungslos zu lieben heißt nicht, alles gut zu heißen oder zu tolerieren. Das tut Gott auch nicht. Und trotzdem, wenn man sagt, und ich habe es wirklich buchstäblich gehört, ich glaube von einer Mutter, dass sie sagt, wenn du das tust, mein Kind, dann liebt Jesus dich nicht. Ich meine, das ist die größte Lüge auf der Welt, die es gibt. Und wenn das wahr wäre, dann hätte Jesus uns alle nicht lieb. Uns alle. Das sollten wir nie vermitteln. Das ist wirklich eine große Lüge. Und ich bin überzeugt, solche Kinder werden große Probleme mit der Heilsgewissheit haben. Sei denn, dass wirklich eine gesunde Entwicklung stattfindet, das kann Gott tun. Die Heilsgewissheit kann man nur dann haben, wenn man sich bei Gott angenommen weiß. Und das Problem auch vieler Christen, dass man eben ein echtes Problem mit der Heilsgewissheit hat. Dazu gehört die Geborgenheit des Kindes. Und zur Geborgenheit des Kindes gehört auch die körperliche Nähe, besonders auch von Kleinkindern. Dass sie sich geborgen fühlen bei Vater und Mutter. Hier spielt die Mutter natürlich eine ganz wesentliche Rolle, aber auch der Vater sollte sich nicht aus der Pflicht nehmen. Also wenn du kleine Kinder hast oder in Zukunft haben wirst, ich hoffe mir, deswegen freue ich mich, dass Junge auch da sind, Jugendliche. Auch als Vater, nehmt euch Zeit. Auch wenn das Kind schläft, nicht einfach zur Seite. Jetzt schläft es ja. Es nimmt den Puls wahr, auch wenn es schläft. An der Brust. Und für mich sind hier zwei Bibelstellen auch von besonderer Bedeutung dieser Hinsicht, die ich hier kurz einmal lesen und kurz erwähnen möchte. Das erste ist Psalm 22, Vers 10. Psalm 22, Vers 10. Du hast mich aus meiner Mutterleib gezogen. Du führtest mich zum Vertrauen, wörtlich heißt besser, zur Sicherheit, zur Geborgenheit an der Brust meiner Mutter. An der Brust meiner Mutter führtest du, Gott, mich zur Sicherheit, zur Geborgenheit. Batach, Bitachon heißt Sicherheit auf Hebräisch bis heute. Und eine zweite Stelle ist Psalm 131, Vers 2. Psalm 131, Vers 2. Für wahr, meine Seele ist still und ruhig geworden. Wie ein gestilltes Kind bei seiner Mutter. Wie ein entwöhntes Kind, so ist meine Seele in mir. Das sind ganz wichtige Aussagen, ganz wichtige. Das heißt, wenn das Kind sich bei der Mutterbrust, an der Mutterbrust geborgen fühlen kann und darf, dann hat es eine ganz wichtige Grundlage für das Leben mit Gott, für das Vertrauen auf Gott, für die Geborgenheit bei Gott. Und wenn wir diese Geborgenheit nicht haben, dann geht uns sehr, 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 sehr viel verloren im Leben. Sehr, sehr viel. Wann brauchen wir diese Geborgenheit dringender als heute und der Zukunft? Dann zum nächsten die Entfaltung der Gottesebenbildlichkeit. Dass Gott unser Vater ist, heißt auch, dass er unser Schöpfer ist. Das ist eine ganz zentrale Aussage der Bibel. Wenn wir Gott als Schöpfer wegnehmen, dann bricht alles in der Bibel zusammen, bis hin zur Erlösungslehre. Dann können wir das alles vergessen. Dass Gott Schöpfer ist, ist grundlegend. Und damit grundlegend auch, dass der Mensch nicht einfach ein höher entwickeltes Tier ist, sondern eine Schöpfung Gottes ihm gegenüber geschaffen, als sein Ebenbild. Hebräisch heißt Zelem. Zelem heißt auf Neuhebräisch Foto. Der Mensch ist sozusagen das Foto Gottes. Aber es ist mehr als ein Foto. Gott hat sein Wesen in den Menschen gelegt. Und wenn der Mensch seine Bestimmung erreichen will, seine Lebensbestimmung, das heißt auch seine Lebenserfüllung, dann ist das nur möglich, wenn der Mensch diese Gottesebenbildlichkeit auslebt. Und das geht schlussendlich nur durch den Glauben an Jesus Christus, weil der Mensch gefallen ist. Ich komme im zweiten Vortrag darauf zurück. Was gehört zur Ebenbildlichkeit Gottes? Darüber gibt es exegetisch viele Diskussionen, aber die Bibel sagt nicht, der Mensch, ein Teil vom Menschen ist Gottes Ebenbild, zum Beispiel der Körper oder das Denken, sondern der Mensch als Ganzes. Verstehen wir? Auch unser Körper gehört dazu. Und zwar ist Jesus der Schöpfer des Menschen. So sagt uns das Neue Testament. Jesus, der Schöpfer des Menschen, und er hat uns in seinem Ebenbild geschaffen, dass dazu gehört alles, was wir sind und haben. Unser Denken, unsere Gefühle, die Kreativität, auch die Körperlichkeit, auch die Gemeinschaftsfähigkeit. Der Mensch kann anders Gemeinschaft haben als ein Tier, und die Verantwortlichkeit. Auf diese Punkte möchte ich etwas mehr ausführlich eingehen. Erstens die Gemeinschaftsfähigkeit. Der Mensch ist für die Gemeinschaft bestimmt. Auch Gott ist ein Gemeinschaftswesen. Die Bibel offenbart uns Gott als einen dreieinigen Gott. Das ist grundlegend, die Dreieinigkeit. Heute noch so ein bisschen gehört, dass Jesus Gottes Sohn ist, Gott gleich. Es spielt theologisch also nur für manche Christen eine Rolle, aber ist grundlegend. Weil ja Gott uns in seinem Ebenbild geschaffen hat und Gott ist Leben der Gemeinschaft. Vor allem innerhalb der Trinität, der Dreieinigkeit. Und diese Dreieinigkeit gab es seit Ewigkeit, solange es Gott gibt. Das wir uns gar nicht vorstellen können. Unser Denken ist viel zu klein, um das begreifen zu können. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist gibt es seit Ewigkeit. Und damit auch die Liebe. Gott ist Liebe. Und die gibt es seit Ewigkeit. Liebe braucht immer ein Gegenüber. Gott hat uns, den Menschen, geschaffen, um ihn mit hineinzunehmen, diese Gemeinschaft, in diese harmonische Gemeinschaft mit Gott und auch miteinander. Das ist eine Wesensbestimmung des Menschen. Doch die Sünde hat diese Gemeinschaft grundlegend zerstört und nur durch Jesus Christus kann sie wiederhergestellt werden. Ich komme darauf zurück. Wichtig ist, dass wir entsprechend lernen, auch Gemeinschaft zu leben. Was gehört dazu? Erstens das Gespräch. Und Erziehung, wenn wir von Erziehungsseele sprechen, gehört dazu auch die Spracherziehung. Das heißt, wir müssen uns bewusst sein, als Eltern, wie erziehen wir die Sprache unserer Kinder? Sprache prägt Denken. Begriffe prägen Denken. Das ist ganz wichtig. Unsere Begriffe, unser Verständnis von Sprache prägt unser Denken. Und deswegen ist wichtig, dass wir schauen, wie wir miteinander reden. Wichtig ist ja auch das Reden mit Gott. Gott hat uns eine vernünftige Sprache gesprochen. In Korinth wurde das missachtet zum Teil. Wir kennen das Problem da mit dem Zungenreden. Und Paulus erinnert sie an die Zeit, als sie zu dem stummen oder wörtlich heißt stimmlosen Götzenbildern hingezogen, ja fortgerissen wurden, die nicht reden können, aber Gott spricht verständlich, verständliche Sprache und wir sollen auch verständlich miteinander kommunizieren. Und das ist eben wichtig, dass wir darauf achten, wie wir miteinander reden, und zwar wie wir als Eltern miteinander reden und wie wir mit unseren Kindern reden. Reden wir respektvoll oder eben nicht? Wie kann ich von meinen Kindern Respekt erwarten, wenn wir nicht respektvoll miteinander reden? Um die Sprache mitzuprägen, ist auch ganz wichtig, dass Kinder sich angenommen fühlen. Wenn Kinder den Eindruck haben, dass sie nicht angenommen sind, wenn Konkurrenzdenken vorhanden ist, dann führt das zu Eifersucht und Neid, oft zu Pflichtvergessenheit und dadurch wird Gemeinschaft zerstört. Also ist wichtig, dass ein Kind weiß, es wird angenommen, auch wenn es anders ist als die Geschwister, sonst führt das zur Eifersucht und Neid und zur Pflichtvergessenheit. Und das Kind setzt zerstörerische Waffen wie zum Beispiel Willensschwäche oder Rebellion ein, damit es beachtet wird. Das ist unglaublich wichtig, meine ich. Wichtig ist, dass Kinder lernen, Konflikte zu bewältigen, Spannungen, mit Spannung zu leben. Es gibt immer Spannungen im Leben, sei es in der Ehe, sei es in der Kindererziehung, sei es in der Gesellschaft, wo man Menschen zu tun hat, auch in christlichen Gemeinden gibt es Spannungen. Und es ist ganz wichtig, dass man lernt, damit umzugehen. Man sieht, okay, wir müssen lernen, Konflikte konstruktiv zu lösen. Und das heißt immer in Rücksicht auf den anderen, auch auf seine Gefühlswelt. Immer in Rücksicht auf den anderen. Weiter gehört dazu, zur Gemeinschaftsfähigkeit, die Wahrhaftigkeit. Wahrhaftigkeit stärkt eine Gemeinschaft, Verlogenheit macht sie kaputt. Wenn man sich nicht mehr auf dein Wort verlassen kann, was ist das dann wert? Und deswegen müssen Kinder auch lernen, und das sollen sie von uns lernen, wahrhaftig zu sein. Und man muss sehen, dass es nie Vorteile bringt im Leben, wenn man nicht wahrhaftig ist. Es hat keine Vorteile schlussendlich, wenn man nicht die Wahrheit sagt. Und das heißt, wenn Kinder Mut haben, Wahrheit zu sagen, auch wenn es unangenehm ist, sollten wir das auch entsprechend würdigen. Würdigen, anerkennen, dass sie die Wahrheit sagen, auch wenn es unangenehm ist. Der Umgang mit der Sexualität ist auch entscheidend für die Gemeinschaft, zum Beispiel in der Ehe. Man nicht lernen, damit ordentlich umzugehen, sauber umzugehen, wie Gott sich das vorgestellt hat, dann wird Ehe kaputt gehen. Und das heißt einerseits, dass wir Kinder lernen müssen, dass Sexualität etwas Gutes ist. Etwas Gutes für Männer und Frauen. Eine gute Gabe Gottes. Das heißt nicht in der Bibel, und Gott schuf Mann und Frau und siehe da, es war schlecht. In meiner Bibel steht, und siehe da, es war sehr gut. Auch wenn die Sünde vieles kaputt gemacht hat, der Egoismus heute in der ganzen Sexualität, das entspricht natürlich nicht dem Willen Gottes, und eine Erfüllung im Leben kann es dadurch auch nicht geben. Das heißt aber gleichzeitig, dass wir lernen müssen, mit der Sexualität so umzugehen, mit dieser guten Gabe Gottes, dass wir uns selbst beherrschen können. Übrigens ist Selbstbeherrschung nach Galater 5, 22 eine Frucht des Geistes. Und gerade in der Jugend ist es wichtig, in der Pubertät, dass man lernt, gerade auch als junger Mann, sich selbst zu beherrschen. Das ist für eine spätere Ehe grundlegend. Und deswegen sind zu frühe Freundschaften zerstörend. Zu frühe Freundschaften sind hier nicht hilfreich. Ich muss also lernen, mit der Sexualität, auch mit dieser Spannung umzugehen. Und das ist oft im Leben der Jugend eine Spannung. Aber es ist eine gute Vorbereitung auf die Ehe. Und manche haben einen Eindruck, merkt man immer wieder, dass sie meinen, ja, wenn wir da die Sexualität nicht zu früh ausleben, dann verpassen wir etwas im Leben. Ich würde sagen, das Gegenteil ist der Fall. Man muss da nicht Angst haben, dass man was im Leben verpasst. Es ist eine gute Gabe Gottes, nicht nur für die jungen Jahre. Ich komme zum nächsten Punkt, das ist die Verantwortlichkeit. Der Mensch ist ein Wesen, das Verantwortung übernehmen kann und soll. Der Mensch kann anders Verantwortung übernehmen als die Tiere. Und er soll es tun. Leider tut er es oft nicht. Gott hat dem ersten Menschen die ganze Schöpfung, die diese Erde anvertraut. Das ist nichts Kleines. Gott stellte den Menschen in den Garten Eden, sagt, jetzt gebt den Tieren den Namen und so weiter und so fort. Und herrsche. Und das heißt, übernehme Verantwortung. Der Mensch hatte sogar die Möglichkeit, und mit den Möglichkeiten hatte er immer auch Verantwortung. Mit Entscheidungsmöglichkeiten, die wir haben, haben wir immer auch Verantwortung. Wenn ich nicht entscheiden kann, habe ich keine Verantwortung. Der Mensch hatte die Möglichkeit, sich gegen seinen Schöpfer zu entscheiden. Damit kommen ja viele nicht zurecht, auch theologisch nicht. Der Mensch hatte die Möglichkeit, sich gegen seinen Schöpfer zu entscheiden. Aber Gott hat ganz klar gesagt, was das für Folgen haben wird. Er wusste das. Das ist Verantwortung oder eben Verantwortungslosigkeit. Man kennt die Folgen, Gott verschweigt die Folge nicht, sondern er sagt, was das für Folgen hat. Das heißt aber, wenn wir zur Verantwortung erziehen wollen, müssen wir immer wieder Freiräume schaffen, dass Kinder auch Verantwortung lernen können. Und je größer sie werden, desto mehr Freiräume brauchen sie, um Verantwortung zu lernen. Das Ziel ist nicht, dass Kinder bis 30 oder so einfach machen, was die Eltern sagen. Nein, sondern dass sie eigenständig lernen, ihr Leben aus Gottes Hand zu meistern. Das ist das Ziel. Der Mensch soll lernen, dass er Gott gegenüber verantwortlich ist, nicht immer nur den Eltern gegenüber. Gott hat uns seinen Maßstab offenbart in seinem Wort. Zu dieser Verantwortlichkeit gehört auch das Gewissen. Der Mensch hat ein Gewissen. Manchmal zu stumpf, manchmal zu empfindlich, aber hat ein Gewissen. Und das Gewissen ist grundsätzlich eine gute Gabe Gottes. Es wird manchmal ein bisschen verzogen in die falsche Richtung. Ein überempfindliches Gewissen ist zerstörerisch. Das erlebt man auch im Leben von vielen Christen, dass sie ein überempfindliches Gewissen haben, dass sie immer ein schlechtes Gewissen haben, auch wenn sie gar nicht sündigen, auch wenn sie nichts Böses machen. Sie haben immer ein schlechtes Gewissen. Oder wenn wir kein Gewissen haben, haben wir trotzdem Gewissen. Wenn wir sagen, ja, ich kann das tun, ich habe kein schlechtes Gewissen, ist trotzdem Sünde. Wenn Gott sagt, das ist Sünde, dann ist es Sünde. Und dann werden wir auch belastet dadurch. Das heißt, ein stumpfes Gewissen ist auch zerstörerisch. Unser Gewissen wird durch die Erziehung stark mitgeprägt. Deswegen ist wichtig, dass wir als Eltern sorgfältig unterscheiden zwischen dem, was nach der Bibel objektiv Sünde ist und was nicht Sünde ist. Wenn man versehentlich ein Glas kaputt schlägt, ist das was ganz anderes, als wenn man bewusst lügt. Und das muss auch zum Ausdruck gebracht werden. Bezug auf die Bildung des Gewissens. Ist was anderes, wenn ich versehentlich ein Glas kaputt mache, als wenn ich bewusst lüge. Also wichtig, dass wir dort unterscheiden und dass wir versuchen, das Gewissen auch im biblischen Sinn zu prägen. Denn dann wird es heilsam sein. Zum nächsten, das Denkvermögen. Ich meine, manche Christen haben heute vergessen, dass das Denken ja grundsätzlich eine Gabe Gottes ist. Wir leben in der Postromantik. Das heißt, wenn wir vom Herzen reden, reden wir von Gefühlen, während nach der Bibel das Herz wesentlich mit dem Denken verbunden wird. Wesentlich mit dem Denken, auch mit den Gefühlen. Aber wesentlich mit dem Denken. Dass der Mensch Gottes ebenbildlich ist, dazu gehört eben auch das Denken. Das heißt aber auch, dass das Denken mit dem Sündenfall gefallen ist. In der griechischen Philosophie hat man eben manchmal gedacht, das Denken ist so göttlich und der Körper ist gottfeindlich. Dies ist falsch. Nach der Bibel. Das Denken ist göttlich, von Gott gegeben, aber immer von Gott abhängig, beides. Das Denken ist nicht Gott, unser Denken ist nicht Gott, sondern von Gott abhängig. Und der gefallene Mensch lebt nach der Bibel, denkt nach der Bibel grundsätzlich falsch. der unter die Sünde gefallene Mensch. Sein Denken ist verfinstert. So lesen wir das an mehreren Stellen der Bibel. Der Maßstab für unser Denken heute ist oft der Pluralismus. Alles wird in Frage gestellt, nur diese Einstellung nicht. Das heißt, die Einstellung, die Überzeugung, dass der Pluralismus richtig ist, die wird nicht in Frage gestellt von vielen heute. Alles wird in Frage gestellt, nur diese Überzeugung nicht. Warum werden bibelgläubige Christen oft so hart angegriffen? Weil man sein Denken durch sie schon in Frage gestellt fühlt, ohne dass wir sie aktiv angreifen. Ein Beispiel für verfinstertes Denken oder falsches Denken ist nach meiner Überzeugung auch die Evolutionslehre. Ich sage bewusst Lehre. Weil eine Theorie wird irgendwann widerlegt, dann hört sie auf, Theorie zu sein. Dann ist sie keine Theorie mehr. Und die Evolutionslehre ist schon längst widerlegt, wissenschaftlich. Aber man glaubt immer noch dran. Es ist keine Theorie in dem Sinn mehr. Aber wenn Menschen Gott aus der Welt leugnen wollen, dann müssen sie irgendwo eine Erklärung haben. Nur dann ist die Natur Gott. Wenn die Natur es schafft, mich aus dem Nichts zu erfinden, zu schaffen, dann ist sie Gott. Aus dem leblosen Wesen ein Lebewesen zu schaffen, dann ist die Natur Gott. Es braucht die Erneuerung des Denkens und wir sehen das besonders im 2. Korinther 10, Vers 5, 6, dass diese Erneuerung des Denkens eng damit zusammengeht, dass wir uns Jesus Christus als dem Herrn des Lebens unterordnen. Das heißt, schlussendlich auch, wir können nur dann richtig denken, wenn wir uns Jesus Christus und seinem Wort unterordnen, auch mit unserem Denken. Dann denken wir nicht unlogisch, sondern vielmehr sehr logisch. Und ich meine, schlussendlich ist die Bibel das logischste Buch der Welt. Das heißt nicht, dass wir alle Antworten haben auf alle Fragen und die können wir auch manchmal offen lassen. Wenn es offene Fragen geht, was uns als bibelgläubige Christen manchmal schwerfällt, Fragen auch offen zu lassen. Ich sage auch, als bibelgläubige Christen haben wir nicht immer eine absolute Antwort, aber schlussendlich ist Gott mit seinem Wort sehr logisch. Ich komme nochmals auf die Spracherziehung zurück, weil unsere Sprache sehr eng mit unserem Denken zusammenhängt und das heißt auch für uns, dass wir Begriffe möglichst biblisch füllen sollten, zum Beispiel Schöpfung, Gerechtigkeit, Sünde, Glaube, Liebe und so weiter. Grundlegende Begriffe, die wir möglichst von der Bibel her auch prägen sollten als Christen, auch verwenden sollten. Dann ist noch darauf hinzuweisen, dass eine Überfülle von akustischen und optischen Reizen denkstörend wirken. Das heißt zum Beispiel unkontrolliertes Fernsehen stört das Denken, stört die Konzentrationskraft und ebenso akustisch sehr laute Töne, eintönige Reize stören das Denken. Das muss man sich auch bewusst sein, dass man einfach auch bewusst dann damit umgeht. Dann ist wichtig, dass wir einen ordentlichen Tagesablauf haben. Wichtig zuzuhören, genügend Schlaf, körperliche Betätigung, auswendig lernen, haben wir lange zu stark vernachlässigt in der Pädagogik. Ich merke es jetzt, es tut meinem Gedächtnis gut. Seit rund 4 Jahren lerne ich Neuhebräisch und lerne einen Haufen Vokabeln bei mir. Ich merke, es tut meinem Gedächtnis gut. immer wieder auswendig lernen. Und dann erzählen von Geschichten und so weiter, das prägt das Denken schon sehr früh. Auch Kleinkinder, wenn sie Geschichten hören, biblische Geschichten, das wird sehr früh ihr Denken prägen, anregen. Dann ein weiterer Punkt, die Kreativität, das heißt die schöpferische Fähigkeit. Gott ist schöpfend wirksam. Nach der Bibel erschuf er das Weltall in 6 Tagen. So lesen wir es im 1. Kapitel der Bibel. In 6 Tagen erschuf Gott das Weltall. Gott ist aktiv und stellt dann den Menschen in den Garten und sagt, er soll ihn bebauen. Er soll auch kreativ sein. Nicht einfach passiv. Ganz anders als die griechischen Götter. Die griechischen Philosophen haben gesagt, der Mensch muss arbeiten, um der Gottheit die Arbeit abzunehmen. Das heißt, je näher du Gott kommst, desto weniger musst du arbeiten, deine Hände dreckig machen. Das war ein wichtiger Hintergrund für Paulus und seine Arbeit. Denken wir an die 2 Thessalonicher Briefe, wo die Leute, Paulus schreibt dann, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Im 2. Thessalonicher 3. Das war ein Problem, dass sie dachten, wir sind so geistlich, schon dieser irdischen Sphäre enthoben, wir müssen uns nicht mehr die Hände dreckig machen. Ganz anders denkt da die Bibel. Das ist für die christliche Arbeitsmoral wichtig. Gott arbeitet und der Mensch ist Mitarbeiter Gottes. Ob wir Handwerker sind, das gehört auch schon zur Schöpfung Gottes, oder ob wir mehr wie ich mit dem Gehirn arbeiten, das gehört alles dazu. Also Kreativität, das heißt Bastelarbeit mit Kindern durchführen, Musikinstrumente spielen, lustige Familienspiele, bildhafte Darstellung auch in der Sonntagsschule, Ausführungen oder journalistisches Nachgestalten, Interviews und so weiter. Das gehört dazu, um die Kreativität oder die schöpferische Fähigkeiten mitzuprägen. Der nächste Punkt, die Emotionalität, also die Gefühlswelt. Als Christen ist uns wichtig, dass wir sehen, unsere Gefühlswelt ist von Gott geschaffen. Auch wenn wir manchmal große Schwierigkeiten damit haben, mit unseren Gefühlen. Aber unsere Gefühle sind grundsätzlich von Gott erschaffen. Was wäre eine Welt ohne Gefühle? Das Problem ist die Sünde und dass wir deswegen manchmal auch falsch fühlen oder das Bedürfnis nach Liebe und so weiter, dass wir das am falschen Ort stillen. Also müssen wir und sollen wir lernen, auch mit unseren Gefühlen gottgewollt umzugehen. Dazu gehört auch das Hassgefühl. Wir müssen sehen, unser Denken können wir schon beeinflussen. Unser Gefühlsfeld nicht direkt. Oder doch? Vielleicht durch die Hormone, ja, okay. Die Hormone, die prägen dann die Gefühle, ja. Aber ich kann nicht einfach sagen, jetzt fühl dich gut. Da fühle ich mich gut. Oder? Meistens funktioniert das nicht. Jetzt hast du einen Mensch, jetzt bist du also verärgert auf ihn, jetzt sage ich, stopp. Jetzt habe ich ihn herzlich lieb. In der Gefühlswelt wird das meistens nicht funktionieren. Aber wir müssen uns unterscheiden. Wir können die Wurzel töten, indem ich sage, ich vergebe dem Roland, ganz bewusst. Ich vergebe ihm, will es ihm nie mehr vorhalten. Und meine Gefühle ihm gegenüber sind jetzt unbelastet, deswegen sage ich es auch, die werden auch geheilt, wenn ich bewusst vergebe. Das heißt, es braucht manchmal etwas länger Zeit. Und dann müssen ja besonders auch Teenager lernen, mit ihrer sogenannten, ich sage mal sogenannten Launenhaftigkeit, was ja viel mit Gefühlen zu tun hat, fertig werden. Das hängt ja oft damit zusammen, dass die Hormone spinnen, weil sich vieles tut. Man wird erwachsen, man wird junger Mann und so weiter. Stimme ändert sich, Haare wachsen, Bart und was immer. Aber auch im Körper selbst tut sich vieles, dass die Hormone sich ändern, der schnelle Wachstum und so weiter, das führt oft dazu, dass man eben, dass die Gefühle spinnen, dass man scheinbar launenhaft ist, dass man auch Ängste hat, Trauer, Niedergeschlagenheit, und es ist wichtig, dass sie sich trotzdem geborgen wissen und dass sie auch darüber reden können. In Kolosser 3, Vers 21 betont Paulus, dass die Eltern ihre Kinder nicht zum Zorn reizen sollen, nicht zum Zorn reizen, damit sie nicht mutlos werden. Damit sie nicht mutlos werden. Und am Schluss sei noch das Liebesgefühl zu erwähnen. Wer kennt das nicht? Wenn man so in die Pubertät kommt, dann kommen auch Liebesgefühle, vielleicht schon früher. Ich hatte einen Primarschulkollegen, der hat gesagt, ich will die heiraten und wenn das nicht klappt, dann die. Er hat beide nicht geheiratet, aber offenbar waren die Liebesgefühle damals schon vorhanden, der 5., 6. Klasse, also mit 11, 12. Es ist normal, dass man Liebesgefühle hat. In der Pubertät ist es normal. Glaubt, es ist sehr normal. Aber wichtig ist es, zu lernen, damit umzugehen, auch mit einem offenen Gespräch und respektvoll auch mit dem anderen Geschlecht umzugehen. Also lernen, mit den Gefühlen umzugehen, dass nicht die Gefühle über uns Herr sind, sondern wir über die Gefühle. Das Problem ist ja oft auch mit der Musik, dass man dann halt in eine Musikwelt flieht, sehr laute, eintönige Musik, die das dann überdröhnt, also diese Missmutigkeit, Launenhaftigkeit. Und ich weiß nicht, ob das wirklich eine Hilfe ist, ich glaube eher nicht. In der Pubertät ist es wichtig, dass man lernt, auch mit diesen Gefühlen umzugehen. Genau, 8 Uhr. Wir machen eine Pause. Bis 10 nach, sollen wir bis 10 nach sagen? Also versuchen 10 nach da zu sein und dann machen wir weiter.